Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Die Digitalisierung ist eine große, wenn nicht die größte Herausforderung unserer Zeit. Sie verändert auf dramatische Weise unser Leben in allen Bereichen, nicht nur in ökonomischer und wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in sozialen Zusammenhängen wie Kommunikation, Bildung, Kunst und Politik. Unsere Selbstwahrnehmung und soziale Interaktion wird bestimmt durch Rankings, Likes und Sichtbarkeit in sozialen Medien. Eine fundierte Auseinandersetzung und Kritik der Digitalisierung ist daher mehr als angebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DDKs, dem Podcast des Deutschen Design Club. Daniel Martin Feige ist Professor für Philosophie und Ästhetik in den Fachgruppen Design und Kunstwissenschaften Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Er forscht und veröffentlicht an der Schnittstelle von Fragen der philosophischen Ästhetik und der philosophischen Anthropologie in ihrer Verbindung zu klassischen Fragen der theoretischen und praktischen Philosophie. 2019 hat er das Buch Kritik der Digitalisierung, Technik, Rationalität und Kunst veröffentlicht. Darin geht es nicht um Technikfeindlichkeit, nein, es geht um eine philosophische Analyse dessen, was Digitalisierung mit unseren Praktiken, unserem Selbstverständnis und unserer Kultur macht. Mit Daniel Martin Feige spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, wunderbar. Wir haben Daniel Martin Feige zum zweiten Mal schon im DDCast, in der Folge, glaube ich, 53 oder sowas, vor einigen Jahren, warst du schon mal hier zu Gast. Ich freue mich sehr, dass es klappt, anlässlich jetzt nicht des allerneuesten publizistischen Werks, aber eines sehr frischen und auch sehr bedeutenden, in meinen Augen, publizistischen Werks, über das wir heute reden. Hallo.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung noch einmal.
Ja, das ist die Kritik der Digitalisierung. Ein ziemlich, sagen wir mal, anspruchsvoller, monumentaler Titel, der auch anschließt an die Kritiken von Kant. Und insofern, ja, gewissermaßen eine eigene, sagen wir so eine eigene Bedeutung über Alltagsessayismus hinaus, was sich behauptet. Das würde ich jetzt mal einfach so im Raum stehen lassen. Kannst du ja widersprechen.
Oder, ja, es ist halt,
oder viel Marketing.
Ja. Nein, also ich sehe mich da nicht auf dem Niveau von Kant, muss ich sagen. Und es ist ja auch in der blauen Reihe bei meiner erschienen. Das sind ja auch doch so tagespolitische, also ein bisschen aktuellere Beiträge. Meiner ist natürlich ein Verlag, der so die ganzen Klassiker auch macht. Und mit der blauen Reihe haben sie auch eine sehr gute Reihe, finde ich, zu aktuellen Debattenbeiträgen. Deswegen würde ich sagen, das ist irgendwo zwischen vielleicht einem klassischen, monumentalen, philosophischen Werk und doch auch zeitdiagnostisch.
Also wenn wir jetzt klassisch monumentales Werk, ist angemessen angesichts des Tatbestands, um den das da geht. Die Digitalisierung ist ja ein Thema, das uns alle durchdringt, von dem wir eben in politischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in ökonomischer, in physiologischer Hinsicht betroffen sind. Wo fängst du an mit der Digitalisierung? Also was ist für dich der Aufhänger, an dem du über Digitalisierung redest? Weil du könntest ja sagen, Digitalisierung ist jetzt alles. Aber wo ist für dich konkret der Aufhänger?
Also der Aufhänger ist vielleicht, dass wir tatsächlich, das hast du ja auch angedeutet, einen Strukturwandel der Gesellschaft einen neuen haben. Das hat ja Habermas auch in diesem Mini-Essay zur Digitalisierung, das ist ja eigentlich ein Aufsatz, der vor ein paar Jahren dann ausgekoppelt wurde bei Suhrkamp, gesagt. Und die Richtung Kritik kann man ja verschieden verstehen. Man kann darunter, wie du sagst, ne, so eine kantische Analyse verstehen. Man kann aber auch eine Zurückweisung verstehen. Und ich mache eigentlich beides. Nicht im Sinne von Digitalisierung ist einfach nur böse und man muss sie zurückweisen, sondern sie hat bestimmte Kosten und Probleme. Das heißt, eine zeitdiagnostische Arbeit ist das mit einer Perspektive auf Digitalisierung, die nicht sagt, das ist Teil eines ungebrochenen Fortschrittnarrativs.
Das ist ja auch, wenn du jetzt sagst, es ist nicht neutral, also das würde ich mal so interpretieren, also Digitalisierung ist nicht neutral. Es ist Teil eines, wie du sagst, Fortschrittsnarrativs. Es ist eben auch die Grundlage der Strategien einer ganzen Reihe von Bösewichtern, die man immer klar rauskonturieren kann. Digitalisierung ist eben auch ein Mittel, um wie wir jetzt lernen, Freiheit, also Meinungsfreiheit, politische Aktivität zu unterdrücken oder geradezu zu zerstören. Wir hatten gerade mit Rainer, der hier auch im Studio ist, mit Rainer darüber gesprochen, über diese zerstörerischen Aspekte der Social Media und wie wir das dir gegenüber ansprechen wollen. Weil das ist natürlich ein Thema, das zentral ist und wo wir als normale Bürger schon auch dahin hören, was die Philosophen so sagen, die sich ja den ganzen Tag den Kopf zerbrechen.
Ich meine, das Interessante ist vielleicht, das Buch war eigentlich fertig, bevor Musk da mit seinem Doge bei Trump im Kabinett aktiv wurde. Das heißt, ich habe das eigentlich geschrieben, bevor diese direkten, also die ganz massiv sichtbaren disruptiven Folgen in der amerikanischen Politik zutage traten, weil das war irgendwie schon abzusehen, ja. Der Punkt ist halt letztlich, die Art und Weise, wenn man nicht Digitalisierung als eine Möglichkeit versteht, sondern als eine Wirklichkeit, als etwas, was in konkreten Technologien sich verwirklicht, mit bestimmten ökonomischen Strukturen und mit bestimmten Akteuren, wie du gesagt hast, einhergeht, dann ist es halt, ich würde drastischerweise sagen, ein Werden der Falschheit. Ein Angriff auf basale, deliberative Fähigkeiten. Also in meinem Feld der Philosophie, es ist halt ein großer Fehler zu glauben, dass es ein vermeintliches Gespräch mit ChatGPT einem das Denken abnehmen könnte. Weil letztlich geht es darum, um die Umwandlung von geistigem Eigentum Dritter in die Märkte dieser Tech-Unternehmen mit diesen großen LLMs und auch ich sehe das bei den Studierenden zum Glück nicht und es wird auch nicht bei allen so sein. Aber wenn die Leute in der Schule irgendwann nur noch prompten oder das für ein unschuldiges Tool halten, dann sehe ich ganz deutlich bedroht die Fähigkeit, bestimmte Strukturen und Entwicklungen überhaupt noch kritisch in den Blick nehmen zu können. Ja, das ist also für mich ist es ein Entmündigungstool, was da Social Media mit ihren scheinbar Abbau des Gatekeepings genauso wie die Implementierung von KIs in alle möglichen Zusammenhänge. Da gibt es Fälle, in denen das produktiv sein kann, wenn es um analytische KI geht im medizinischen Sektor. Aber diese generative KI, das ist halt was anderes. Und das würde ich wirklich so sehen, dass es ein großes Problem ist, das da auf uns zurollt und schon da ist.
Wenn man jetzt sagt, dass hat nicht nur einen tiefgreifenden technologischen Einfluss, hat auch einen tiefgreifenden, wie wir schon diskutiert haben, eben Einfluss auf die politische Urteilskraft durchaus, sondern es durchdringt auf eine sehr viel grundlegendere Art und Weise unser gesellschaftliches Selbstverständnis als viele andere oder die meisten anderen Verwandlungen oder Transformationen, die in den letzten Jahrzehnten, vielleicht gar Jahrhunderten durch die Gesellschaft durchgegangen sind. Das ist ja so eine grundlegende Fragestellung, wo man sagen kann, ja gut, wenn uns das möglicherweise vernichten kann, was ja von dem einen oder anderen behauptet wird, von irgendwelchen Dystopen, oder wenn es uns irgendwie in den Himmel erheben kann, wie andere, sagen wir mal so, religiös orientierte KI-Spezialisten behaupten, was macht das auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene mit uns?
Also, ich meine, der Ansatzpunkt jetzt von meinen Analysen sind ja stellenweise, das hast du ja im zweiten Teil des Buchs gesehen, relativ klassisch so Fragen, was heißt eigentlich Denken und Handeln unter den Bedingungen der Digitalisierung, kann das in der KI? Und da zeige ich, dass das unverständlich ist, sowas letztlich zu tun und dass man es auch deshalb nicht tun sollte, die Begriffe so umzubauen, weil man damit halt das Spiel von Big Tech mitspielt. Und der erste Teil dreht sich ja dann vor allen Dingen eigentlich um eine Fortsetzung der älteren kritischen Theorie und von da aus würde ich ansetzen mit einer Antwort, nämlich: Der Unterschied zu herkömmlichen Herrschaftstechnologien und auch ökonomischen Verhältnissen, in denen wir uns bewegen, ist einer, dass der Gegenstand häufig noch unterscheidbar ist von diesen Strukturen. Adorno und Horkheimer sagen zum Beispiel in der Dialektik der Aufklärung, weisen sie darauf hin, dass der Unterschied zwischen einigen Automobilen manchmal ein Scheinunterschied ist, ja, aber trotzdem eher fetischisiert wird. Aber wir haben es dann noch mit materiellen Dingen zu tun, die man irgendwie verschrauben muss. Das Wesen der Digitalisierung ist eigentlich eine Art von Berechnen, also Datifikationslogik in die Gegenstände selbst einzutragen. Kommunikation, Arbeit, Zusammenleben, Liebesbeziehungen, wenn wir an Dating, Online-Dating denken, die werden sozusagen völlig neu aufgezogen, weil die Logiken sozusagen an der Basis der Gegenstände ansetzen und nicht mehr sie von außen oder äußerlich bearbeiten. Das ist eigentlich ich glaube, das kann was daran erklären, warum dieser Wandel doch sehr substanziell ist.
Dieser Ansatz, den du hier verfolgst, ist ja deiner bisherigen Publizistik geschuldet. Du hast eine ganze Reihe von Büchern, von Essays in diese Richtung geschrieben. die sich eben kritisch mit Digitalisierung logischerweise, aber eben auch kritisch mit dieser Vermarktung oder von Wissen, von Gefühlen, von persönlichen Interaktionen beschäftigen. So. Jetzt hast du, habe ich die Frage, wer arbeitet da noch dran? Also das ist für uns jetzt irgendwie aus der Sicht der Designer, also wir sind jetzt Deutscher Designclub, wir haben natürlich ein Publikum, das relativ weit und breit spannend ist, aber wer arbeitet jetzt im Guten wie im Bösen genau an dieser Fragestellung einer Kritik, ob sie positiv oder negativ gedacht sei, der Digitalisierung?
Ja, im Moment, also gerade in den letzten halben Jahr sprießen ja die Bücher und Forschungsbeiträge dazu aus dem Boden. Der Grund ist einfach auch, weil jeder merkt aufgrund seiner akademischen Praxis bei uns im Feld, dass man nicht mehr drum herumkommt und alle springen jetzt sozusagen auf das, vor allen Dingen das KI-Pferd mit auf, ja. Und ich habe jetzt immerhin, weiß ich nicht, 5 Jahre an dem Thema intensiv gelesen und geforscht und bin auch im Moment zu neuen Ufern wieder unterwegs, weil ich meine Lebenszeit nicht nur mit Elon Musk und diesen Leuten verschwenden will. Aber also ein Beispiel zu den Figuren, die ich sehr problematisch finde, möchte ich zwei nennen. Einen Philosophen, der als Philosoph auch für mich schwierig ist, und einen Philosophen, der eigentlich klug ist, aber eine Position vertritt, die ich nicht sehr, sehr weiterführend finde. Letztes ist der David Chalmers, der hat bei Surkamp auch ein Buch Reality Plus geschrieben. Das ist so jemand, der in die Richtung geht KI, da spricht einiges für, dass wir der irgendwie basale geistige Fähigkeiten mal zusprechen können würden. Und der andere ist natürlich Nick Bostrom, der auch so ein Einflüsterer ist fürs Silicon Valley. Sein letztes Buch, das hat eine Rezension, einer der Blurbs ist von Elon Musk, der notiert dann Yeah dazu, ja. Und das sind diese Doomerisms, diese Leute, die sagen, die Superintelligenz wird kommen und nur zufälligerweise ist Denken auf Kohlenstoffbasis da. Und das halte ich für echt, also gerade in Boston, eigentlich für eine Verlängerung einer Big-Tech-Logik ins Denken. Von den kritischen Positionen möchte ich mal zwei nennen. Das sind aber auch keine Design-Positionen. Ich meine, wir aus dem Feld der übers Design arbeitenden TheoretikerInnen und ÄsthetikerInnen. Wir sind da, glaube ich, alle im Moment dran. Ja, ich habe ja in dem Buch selber kein Kapitel zum Design. Es geht am Ende aber um Kunstgegenstände und ich verstehe Design zunehmend mehr eigentlich im Rahmen des Begriffs der angewandten Kunst, auch wenn er so ein bisschen altertümlich ist, um einfach den Eindruck zu zerstreuen, wir hätten es mit einer seriösen Kunst, der Kunst, einer unseriösen dem Design zu tun. Das ist das, glaube ich, Fälschste, was man tun kann. Bei mir in der Akademie ist es ja so, die Ateliers, wenn man als Laie durchgeht, weiß man nicht, in was für einer Klasse man sich befindet, ob das Skulptur ist oder Grafikdesign. Und da gibt es ja Gründe, weil beide Praxen, wenn sie richtig vollzogen werden, unglaublich spannend, ungesichert, ästhetisch, prägnant sind. Ja. Aber die beiden kritischen Stimmen, auf die ich vielleicht verweisen würde, wären zum einen amerikanischer Literaturwissenschaftler und, glaube ich, auch Philosoph Justin Joke, The Revolution of Mathematics, aus einer marxistischen Perspektive ein ganz spannendes Buch geschrieben, wo er sozusagen die mathematischen Modelle in ihren ökonomischen Logiken hinter den KI-Technologien sich anschaut. Und das zweite, ein Autor, der mir sehr am Herzen liegt, aber in Deutschland wenig bekannt ist. Ich habe auch mal tatsächlich mehreren Verlagen eine Übersetzung angeboten. Das will ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr machen. Die kannten den nicht. Das ist Brian Cantwell-Smith vom MIT. Der ist gerade verstorben, Computerwissenschaftler und Philosoph. Der hat ein ausgezeichnetes Buch 2019 geschrieben. Das heißt The Promise of AI, wo er den Unterschied zwischen Urteilen und Kritik und Berechnen in den Fokus rückt. Und das ist halt jemand, der auch aus der computerwissenschaftlichen Grundlagenforschung kommt und deswegen man ihm nicht sagen kann, er würde doch nur vom Lehnstuhl aus denken, sondern genau weiß, wovon er spricht. Also zum Design selber finde ich viele Dinge sehr nah affirmativ dran. Ich nenne keine Namen, aber ich sehe auch Leute im Feld, die dann selber anfangen wollen, mit KI-Texte zu produzieren. Ich finde das einfach, also jetzt nicht DesignerInnen, sondern die TheoretikerInnen stellenweise. Und da würde ich mal drastisch sagen, da sollte man erst nochmal genügend drüber nachdenken vor, was man da eigentlich macht, mit welchen Techniken man arbeiten will und was man da vorhat. Das heißt, da gibt es einen pragmatischen Umgang damit in den Hochschulen selber. Ein Punkt noch ist natürlich so, bei uns bislang an der Akademie haben die Studierenden, das ist aber auch vielleicht liegt auch teilweise an den Gesprächen, die ich mit ihnen da führe und an den Lehrveranstaltungen, haben einen relativ kritischen und sehr reflektierten Umgang damit. Das heißt, wenn mein Kollege aus dem Grafikdesign Patrick Thomas eine Midjourney-Karte, Weihnachtskarte promptet und die mit einer wundervollen Typografie handgraviert gewissermaßen schreibt und den Prompt drauf schreibt, ist das natürlich eine Art von immanenter Kritik der KI-Fikation und nicht selber KI-Logik. Das als längere Kartierung des Feldes vielleicht.
Ja, das ist aber sehr wichtig, also weil die Frage ist ja, man befindet sich in diesem Feld der dieser massenhaften Publikationen. Du gehst in einen Buchladen, keine Ahnung, Hugendubel oder irgendwie auf irgendeiner Perlentaucher oder wohin, du findest einfach immer dasselbe Zeug. Und es gibt unglaublich viel mehr, wie du sagst, es wächst ständig an. Und von daher ist so eine Orientierung schon sinnvoll. Also weil du hast ja vorhin unterschieden, also nochmal zwischen dem, was du als was als angewandte Kunst bezeichnet wird, sich aber nicht differenzieren lässt von der bildenden Kunst. Da haben wir eben eine Komplexität, also schon in der ganz einfachen Betrachtung in der Akademie, die wir jetzt nicht, wo ich jetzt nicht wüsste, wo ich da dran gehen müsste, um das zu verstehen oder um da reinzusteigen in dieses Thema.
Gut, ich meine, diese ganze, da gehöre ich ja auch zu den Personen, die da relativ viel jetzt publiziert haben, die letzten Jahre mit vielen Verbündeten im Feld der Philosophie, würde ich sagen, die das Design als eine sehr ernstzunehmende ästhetische Praxis versucht haben zu profilieren. Das hat es gar nicht nötig, weil das ist es ja ohnehin, aber in der Theorie halt nicht immer hinreichend berücksichtigt worden. Da ist allerdings, muss ich sagen, so ein bisschen, da gab es einen richtigen Boom vor 8, 9 Jahren, auch als ich hier auf die Professur kam mit den Kollegen Parsons und Carlson in den USA und so, ja, oder Jane Forsey. Ganz viele Bücher zum Design, das ist so ein bisschen abgeebbt, ja. Und jetzt muss man, glaube ich, das Design ohnehin die Theorie davor schützen, dass sie eine Art von technokratischer Verwaltungswissenschaft wird, ja. Und die kritischen Fähigkeiten den Studierenden und im Diskurs halten. Und das sehe ich leider nicht immer in allen Beiträgen gegeben.
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf dieses Thema der Autonomie und Kontrolle kommen, also als einem der zentralen Themen, weil du da ja die tatsächlichen Kontrolle- und Überwachungsmechanismen und die versprochene Autonomie, also das, was irgendwie zugesagt worden war, es wurde gesagt, ja, mit diesen Mitteln werdet ihr freier werden, mit diesen Mitteln werdet ihr autonomer werden, mit diesen Mitteln werdet ihr euch selbst besser bestimmen können. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Und das würde ich ganz gerne auch nochmal als Punkt beleuchten und sagen, was ist für dich dabei sozusagen der zentrale Faktor? Also für mich ist dabei der zentrale Faktor dieses Gefühl, dass ich also durch den Verlust dieses kreativen Moments, das ich haben konnte, bevor es KI gab, diese ganzen Geschichten, also sozusagen durch das autonome Kreieren, hatte ich eine Freiheit, die mir jetzt genommen wird, indem die KI mir eben doch einen großen Teil dessen, was ich gestaltet hätte, abnimmt und dann für mich gestaltet.
Ich glaube ja, letztlich ist ja der Gestaltungsprozess doch immer noch ein anderer als die Sachen, die einem Midjourney und Dolly oder im Musikbereich, wozu ich ja auch viel arbeite, Suno und Audio ausspucken. Das Problem ist da eher vielleicht die Frage der kritischen oder der ästhetischen Urteilskraft, dass für Laien das nicht sofort ersichtlich ist und man denkt, man kann es auf einen Klick irgendwie ein gut gestaltetes Plakat machen, was offenkundig einfach nicht der Fall ist, muss man mal sagen. Ja, ich habe relativ viel im Musik-KI-Bereich rumgepromptet und probiert und auch im Bildbereich vor einem Jahr zumindest noch und da immer mal geschaut, wie sich es entwickelt. Und erschreckend ist, dass es halt mittlerweile im öffentlichen Raum auch zunehmend solche Bilder gibt. Und ich würde eher sagen, der ökonomisch wird sich das Design darauf einstellen müssen, weil in bestimmten Institutionen vielleicht die Aufträge wegbrechen, ja, weil einfach da der Blick nicht mehr da ist, dass man echt eine gute, weil man denkt, man kann das auf eine easy Solution mit einem Monatsabo von ChatGPT bekommen und so. Das ist halt Quatsch, ja. Autonomie und Kontrolle würde ich halt sagen, insgesamt das Versprechen, das hat ja ganz auf ganz vielen Segmenten ist das. Ne? Das eine sind diese hochgeschossenen Diskurse, die gucke ich mir an. Ach, wir haben jetzt neue Akteure, die können was besser als wir und können denken, was ich für totalen Bullshit halte, wenn man sich den Begriff des Denkens mal anschaut, wie der zu erläutern ist. Und dann auch die sozialen Medien hast du angesprochen. Daran lässt sich das, glaube ich, ganz gut zeigen, dass sie ja häufig als Abbau des Gatekeepings verstanden worden sind. Das Problem scheint für mich bei sozialen Medien, ich bin da ja auch aktiv, wenn auch unglaublich enthaltsam. Ich diskutiere nicht anders als mit dir hier jetzt über diese Themen in sozialen Medien. Ist das eigentlich die Unterschiedenheit der Positionen, auch dessen, was berechtigt ist und was nicht berechtigt, eigentlich völlig irrelevant wird. Ja, also es gibt wenn man Diskurse auf Ballist sozusagen zugespitzt auf zwei Zeilen Meinung meint, runterbrechen zu können. Ist kein Wunder, dass man im Schlepptau sofort die Gegenmeinung dahinter hat, ja. Weil es geht da nicht mehr um Gründe. Es geht einfach nur noch um Impact. Die Währung ist nicht ein gutes Argument oder ein ungesicherter Prozess des Denkens. Die Währung, das hat der Josef Vogel von der EU-Treffen gesagt, ist Targeting und eher eine militärische Logik. Und so empfinde ich soziale Medien auch, als ich vor ein paar Jahren dann noch versucht habe zu diskutieren, ist mir aufgefallen, wie man auch mit guten Kollegen durch die Art der Kommunikation schnell sich in die Haare gerät. Deswegen, man kann in bestimmten Impact-Fragen, ohne die nicht agieren, glaube ich, aber Also das ist ein Beispiel, dass man einfach die Art der Kommunikation wird gedreht, umgebaut, in was anderes umgestellt, als sie gemeint war. Deswegen die ganzen Ermächtigungs-Freiheitsdiskurse sind PR, würde ich sagen, in dem Bereich. Das betrifft die Kunstproduktion, das betrifft die sozialen, die Kommunikationsformen. Es betrifft natürlich vor allem auch die politische Meinungsbildung. Ja, das sieht man ja bei Herrn Musk und den Vizepräsidenten Amerikas, die sich entsprechend äußern dazu.
Du entfaltest ja das Buch letztlich in einer technikphilosophischen, einer anthropologischen und einer kulturphilosophischen Perspektive. Und daraus entsteht dann ein zusammenhängender Entwurf einer kritischen Theorie der Digitalisierung, wo man dann sagen kann, ja, das gibt es irgendwie schon in älteren Diskursen, also diese kritische Diskurs, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, aber diese Vorgehensweise, diese drei Aspekte mit reinzunehmen, wieso sind die für dich so zentral, technikphilosophische, anthropologische und kunstphilosophische Perspektive?
Mhm. Also zum einen würde ich auch sagen, das gibt's so noch nicht, trotz allem nicht, weil ich ja nicht einfach Adorno und Horkheimer anwende, sondern die ältere kritische Theorie versuche weiterzudenken im Lichte dieser Umbrüche, der medialen Umbrüche und mich auch vor allen Dingen auf die ältere stütze und gar nicht auf die Berliner oder auch Habermas, die kommen auch vor und die finde ich natürlich auch sehr interessant, aber es sind die älteren. Also warum sind die relevant? Weil ich glaube, also das erste Kapitel dreht sich eigentlich um die Frage, in welcher Weise Digitaltechnologien anders in einer Praxis, in unserer Praxis funktionieren als klassische Maschinen oder Werkzeuge. Mhm. Und da habe ich halt Begriffe, die sind auch nicht neu, wie Blackboxing, Datifikation. Also dass sozusagen eine andere Logik in diese Praxis eingeführt wird, die im Gebrauch mit diesen Gegenständen uns gar nicht mehr offenkundig sein kann. Und das grundiere ich dann sozusagen mit diesen ganzen KI-Diskursen im zweiten Teil, in dem ich nämlich zeige, dass wir, wenn wir diesen Umbau der Praxis ernst nehmen, sehr vorsichtig sein müssen, da auch Begriffe wie Denken, Handeln und Rationalität mit reinzuziehen. Also ich habe ja davor, das letzte Buch vorher, oder das vorletzte Buch vorher, war ja ein recht dickes Buch bei Surkamp zur Natur des Menschen. Mhm. Und darauf fußt das auch so ein bisschen. Da geht es eigentlich um die Frage, was es heißt, dass wir ein rationales, aber zugleich auch unbestimmtes Wesen sind. Und die KI ist sozusagen führt andauernd Bestimmung in das ein, was wir eigentlich sein können und sein wollen und sein sollten. Nämlich ein Wesen, das sozusagen sich selber im Lichte von Ansprüchen anderer immer wieder neu verhandeln kann. Mhm. Ja. Und deswegen grundiere ich diese Kritik im zweiten Kapitel. Und das dritte, die Kunst in angewandten wie in freien Zügen. Ich spreche hier mehr über die freie Kunst tatsächlich, ist für mich eine der zentralen Formen. Und das Design prinzipiell auch, wenn es sich reflexiv dazu verhält, und das tut alles gute Design, ist eine der zentralen Formen, in denen sowas wie eine Kritik oder einen Widerstand, könnte man fast sagen, gegen die KI-ifikation der Gesellschaft stattfindet. Weil da nicht einfach Bildchen produziert werden, sondern weil diese Techniken befragt werden auf ihre ökonomischen Grammatiken, weil sie geglitscht werden, weil sie gegen den Strich verwendet werden, weil sie unterbrochen werden. Und deswegen ist für mich sozusagen die Kunst da als ein paradigmatischer Fall der kritischen Praxis zu sehen.
Hm. Wenn du jetzt wenn du so ein Buch angehst, du kommst von einem Buch, du kommst über dieses Buch zum nächsten Buch. Also das wenn die Art und Weise, wie du sprichst oder wie sich im Grunde auch dein Diskurs zu entwickeln scheint, ist ja sehr schlüssig. Es hat ja eine gewisse Logik, hat eine gewisse Durchgängigkeit. Mich würde mal interessieren, also wie du sozusagen über mehrere Bücher hinweg eben so einen Gedanken entwickelst.
Also ich hoffe, wenn es gut geht, stehe ich für was im Feld mit diesen ganzen Projekten, die ich da realisiert habe. Es ist schon so, wie du sagst. Also die Bücher hängen für mich nicht äußerlich zusammen. Es sind Bausteine einer umfangreicheren Position und die, also relativ wichtig war für mich da die Anthropologie, die natürlich auch wieder nur so ein Stand meiner Überlegungen war. Die würde ich heute auch nach 3 Jahren wieder anders schreiben. Aber ich habe ja viele Bücher zu so vermeintlichen Randbereichen in der Ästhetik geschrieben, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Ne? Also Design, Jazz. Jetzt arbeite ich gerade an einem Buch zum Horrorfilm, das ist ja auch so ein Gegenstandsbereich, der prekär ist. Und da ist eigentlich immer die Agenda, so ein bisschen über diese Randbereiche ins Zentrum zu schauen und die Offenheit und Ungesichertheit dieses Zentrums, also dessen, was wir sind, könnte man mal sagen, sehr ernst zu nehmen und wie das in ästhetischen Zusammenhängen verhandelt wird. Und deswegen ist, also diese Kunsttheorie ist für mich in der Kritik der Digitalisierung unverzichtbar. Die ist ganz zentral für mich, weil für mich eine Form künstlerischer Praxis, für mich eine Form des eines, man könnte das mal ein bisschen unvorsichtig sagen, eines nicht begrifflichen Denkens, wie es die Philosophie macht, aber etwas, was sehr verwandt ist. Hegel hat aus gutem Grund die Kunst und die Philosophie zu den Gestalten des absoluten Geistes erklärt oder gezählt. Und deswegen muss sich die Philosophie sozusagen auf die ihr verwandten Gebiete einlassen und auch mit denen auseinandersetzen und darf auch nicht den Anspruch haben, sie wegzuerklären, sondern muss ihnen im Denken nachfahren. Und deswegen bin ich sozusagen an diesen kunsttheoretischen Fragen als eine Herausforderung für das philosophische Denken immer sehr interessiert und an diesen Bereichen, die da die sich entwickeln in dem Bereich.
Siehst du aktuell ein größeres Interesse an Philosophie als noch vor, sagen wir mal, ein paar Jahren? Also es gibt ja immer grundlegendere Fragen, die sich das nicht aus den Fachwissenschaften leicht erklären lassen. Da könnte man sagen, naja gut, die Philosophie tritt ein an einer Stelle, an der es immer größere Unklarheiten gibt. Also, oder liege ich daneben?
Ja, das ist schon richtig, was du sagst, aber der öffentliche Leumund ist im Moment anderer Art, würde ich fast sagen. Das Problem ist ja, das betrifft nicht die Studierenden, mit denen ich arbeite. Ja, da gibt es sehr viele, die sehen das und machen das auch, spielen das sozusagen mit und nehmen das sehr ernst. Aber das Problem scheint mir zu sein, dass durch die Digitalisierung, die sozialen Medien, KI-Logiken, zunehmend auch Positionen ins Feld geschwemmt werden, die sehr vereinfachend sind, was Philosophie angeht. Das Problem bei Philosophie ist einfach, es ist einfach wirklich schwierig. Also kann man halt nicht im Vierteljahr lesen. Da muss man sich Jahre reingraben. Mhm. Und es ist auch nicht einfach nur ein sinnloser Spaß, sondern es gibt da was zu holen und zu entdecken. Und wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, und das unterscheidet halt den Quatsch, den der KI ausspuckt, ja, ist das ein Bildungsprozess. Man lernt da durch Denken einfach, würde ich sagen, ja. Und diese Schwierigkeiten und die Ungesichertheit, das ist was in der Idee des schnellen Outputs, der sowohl die kurzen Tweets in sozialen Medien meint, wie auch das, was KI-Ergebnisse trotz einiger Länge ausspucken, das sperrt sich dem eben. Philosophisches Denken fügt sich nicht dieser Effizienzlogik. Es ist sozusagen ein ungesicherter Bildungsprozess. Und deswegen würde ich fast sagen, die Philosophie hat es im Moment nicht so leicht tatsächlich, ja. Und die Big Tech ist ein Angriff, ja. Nicht nur der nette Herr Warns sagt, the professors are the enemies, sondern ich habe jetzt die Anekdote gehört, dass Elon Musk glaubt, er hätte die Kultur gehackt oder das Denken gehackt, weil er immer anscheinend digitale Spiele spielt und dabei dann in doppelter Geschwindigkeit irgendwelche Podcasts zur Kulturgeschichte sich anhört. Also das ist nur kolportiert worden, mir selber in sozialen Medien von einem Kollegen zugetragen worden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, ja. Und diese Art Verflachung und, Entschuldigung, Verblödung ist einfach das Erschreckende. Also das ist einfach in allen Bereichen des Denkens, wie auch natürlich in den Wissenschaften, ja, auch in den Naturwissenschaften, eine große Seriosität gibt, die dann von diesen impfskeptischen Spinnern, gerade in der amerikanischen Regierung, entschuldige die Drastik, einfach weggewischt werden. Das ist einfach, glaube ich, generell die Einebnung des Unterschieds einer ernsthaften Beschäftigung mit einer Sache und des Daherredens und des Bullshitting mit Harry Frankfurt. Das ist ein Problem tatsächlich in der Wirksamkeit meines Fachs, aber betrifft natürlich nicht den Kern der Tätigkeit selber.
Ich habe noch einen Punkt. Man kann ja sagen, dass die eine Pointe ist, dass in deinem Buch die Kritik der Digitalisierung im Grunde dass es sehr theoretisch bleibt, ne? Also das könnte man eben unterstellen. Ne? Das ist irgendwie auf eine ganz bewusste Art und Weise. Das ist daher vielleicht auch der Titel, der eben an was sehr Theoretisches appelliert, dass es bewusst theoretisch ist und bewusst nicht irgendwie angewandt praktisch, was ich ja wieder versucht habe, so ein bisschen reinzubringen, indem ich sagte, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Und wie stellst du dich denn zu dem, du hast vorhin von Frustrationen geredet, das geht mir genauso, wie stellst du dich denn diesem wahnsinnigen Verblödung, haben wir eben auch gehabt, oder Verdummung gegenüber? Also wenn du jetzt keine praktische oder keine relevante praktische Äußerung machst und du keine relevanten praktischen Vorschläge machst? Oder hältst du dich da zurück und sagst, naja, das ist ohnehin nicht mehr einzuholen? Ist das der Grund? Also, dass du sagst, das ist eigentlich ohnehin vorbei? Oder ist es der Grund einer Faulheit oder was? Oder nicht mehr bereit zu sein, mit den Leuten zu reden? Also, das ist ja auffällig, ne?
Ja, also ich meine, der Punkt mit sozialen Medien ist ja nochmal ein anderer, weil ich glaube, da ist die Form der Kommunikation selber so vergiftend, dass ein Gespräch darüber eigentlich nicht möglich ist. Ja. Aber also Faulheit ist es natürlich nicht. Da steckt halt viel Adorno in mir, der Gedanke der Negativität, dass die Verhältnisse in bestimmter Hinsicht gerade so schwierig sind, dass man nicht einfach ein Gegenbild, eine Lösung hinmalen kann. Ich meine, Kollegen wie die Sabine Döring, die eher aus dem liberalistischen Spektrum kommt, die hat tatsächlich auch interessante Vorschläge, würde ich sagen, und andere Kollegen und Kolleginnen auch, wie man sozusagen einen European AI Act umsetzen könnte. Und in diese Richtung muss das gehen, wenn man was mit AI machen will. Aber ich würde nicht sagen, dass mein Buch ganz enthaltsam ist, weil dieses ganze Kunstkapitel ist ja eine Form durchgeführter praktischer Kritik eigentlich, indem man zum Beispiel zeigt, die KI-Logiken sind nicht einfach nur da, sie sind gemacht, sie sind geworden, sie hängen mit Machtlogiken zusammen, sie sind nicht einfach nur, sie müssen kommen, sondern wir müssen uns dazu verhalten. Und es gibt spezifische Formen des Umdrehens, Kritisierens und Zersetzens dieser Logiken. Ja. Und das Buch endet mit einem ganz kurzen Nachwort zur Philosophie, wo ich von der Philosophie Ähnliches versuche zu sagen, dass sie auch sowas gelingen kann. Bloß der Maßstab und die Möglichkeit der Kritik ist immer etwas, was schwierig zu denken ist, wenn man sieht, dass die Verhältnisse selber so sind, dass sie, dass die Kritik schnell umgedreht und geschluckt wird. Deswegen ist es nicht trivial, was heute Kritik heißt, würde ich sagen, und darum dreht sich das Buch halt auch.
Gut, ja, dann würde ich jetzt irgendwie direkt unsere Abschlussfrage stellen, die du ja schon kennst. Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, dass das für viele einen Ansatzpunkt bieten kann, um in das Buch reinzugucken, aber zweitens auch auf diese Art und Weise eben auch über Digitalisierung nachzudenken. Also meine Frage ist bekanntermaßen, was ist gut?
Die Frage habe ich schon wieder verdrängt, weil sie so schwierig ist, ja. Aber stimmt. Wie lange soll die Antwort werden?
Ja,
was ist gut?
Beliebig lang.
Das Bonum est Multiplex. Das Gute ist vielgestaltig. Das Gute ist zu unterscheiden formal, das theoretisch, das praktisch und das ästhetisch Gute ist zu unterscheiden. Das ästhetisch Gute, um das sich auch mein Buch wesentlich dreht, dazu sage ich zwei Sätze, ist eines, von dem wir nicht genau wissen, was es ist und es auch nicht abschließend wissen können, was es ist. Und wir trotzdem in unseren Werken der freien und angewandten Künste darauf zielen. Ja, das heißt, das Gute lässt sich nicht definieren, wenn es ein ernst gemeintes Gutes ist. Es ist eher eine Suchbewegung und etwas, was auf etwas zielt. Zumindest im Ästhetischen. Wenn das im Ethischen nur so wäre, wäre es zu wenig. Das wäre eine kleine Antwort.
Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Also ich hoffe, du hast noch einen schönen Nachmittag bei euch in den Gremien.
Das würde ich, mit euch was netter. Okay. Also dann, lieben Dank, schönen Gruß nach Frankfurt, ne? Und bis zum anderen Mal. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Das war Daniel Martin Feige im Gespräch mit Georg. Was unseren Gesprächspartner auszeichnet, ist eine hohe theoretische Stringenz. Er arbeitet präzise heraus, worum es angesichts des Big Tech-Tsunamis in der Praxis geht, die kritischen Urteilsfähigkeiten zu bewahren und zu fördern. Wir dürfen die Autonomie und die Kontrolle über unsere Gestaltungsprozesse nicht verlieren. In der kommenden Ausgabe des DDKs treffen wir dann die Editorial Designerin Frances Uckermann, die maßgeblich die jüngsten Redesigns der Magazine Stern, Spiegel und Focus zu verantworten hat. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDKast-Redaktion.